Das willst du nie hören mit Anfang 20 und es stimmt danach. Komplett,
wenn man irgendwann feststellt, so hey, es geht nicht darum, dass, weiß ich nicht, jedes Haar perfekt gezupft, rasiert ist oder sonst was und du perfekt geschminkt in super Dessous da liegst und irgendwie die Lustsklavin gibst. So, das ist Quatsch. So, das wollen die Männer sogar wenigstens fällen, so habe ich die Erfahrung gemacht. Und es ist einfach wichtig, dass man sich wohlfühlt. Ja. So in dem Moment, in dem man das ausstrahlt und auch einfach ja, sagt, oh, worauf man Lust hat oder seinem Gegenüber auch zeigt, so sei es jetzt der Frau oder dem Mann halt, so dass man ja Lust auf sich selber und auf sie oder ihn hat und egal wie, quasi bedingungslos, das ist das Schönste. Und
Warnung.
Alle Inhalte dieses Podcasts sind Selbsterfahrung und wurden von uns als offiziellen Sexprofis durchgeführt.
Kinder, treibt solchen Scheiß besser nicht zu Hause. Wenn euch was dabei passiert, übernehmen wir keine Haftung, weder für Krankenhausgebühren noch für Sackratten.
Wir sind gegen jede Art von sexuellem Missbrauch.
Und außerdem niemals ohne Schutz am Schniedelwutz.
Ganz wichtig.
Hey People, der Countdown zum Rein und Raus Fucking Free Workshop vom 6. bis 8.12. 2019 in der Nähe von Berlin kommt dem Ende, kommt der Spitze zu. Und es gibt nur noch einen einzigen Platz, und zwar für die Ladies unter uns. Liebe Frauen da draußen, habt ihr Lust, mit 6 anderen Frauen eine geile Zeit zu haben, mehr über Sexualität, Freiheit, Intimität und Verbundenheit zu lernen? Wir haben tolle Workshop-Leiterinnen, die uns durch das Wochenende führen werden. Es gibt wirklich Tolles zu entdecken mit wirklich wunderschönen Menschen. Wenn ihr bereit dafür seid, geht auf www.reinundraus.com/workshop. Der letzte Platz ist zu vergeben. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Und ich freue mich, euch dort begrüßen zu dürfen. Haut in die Tasten! Hallo, liebe Rein- und Raus-Gemeinde, hier ist der Jones. Heute mit einem ganz tollen Gast, nämlich der Nadine Primo. Und die Nadine Primo, die ist Autorin, schreibt für viele verschiedene Blogs zum Thema Bisexualität, offene Beziehung und zum Thema Achtsamkeit. Und sie ist sehr viel auf Instagram unterwegs, schreibt fast täglich mit einem tollen Bild eine kleine Kolumne zu ihren Themen. Und da dachte ich mir, das ist der richtige Partner für ein Gespräch, für ein Interview zum Thema Performance, Achtsamkeit. Wie komme ich aus dem Leistungsdruck rein in eine erfüllte Beziehung? Wir haben ein tolles Gespräch geführt. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Lauschen. Bis bald. Hello Nadine Primo.
Primo, genau.
Hallo Nadine Prima.
Nein, Timo.
Ich habe gerade eben händeringend versucht, dich ein bisschen vorzustellen. Und ich habe gesagt, so die Nadine, die ist Autorin, die schreibt viel auf Instagram zum Thema Bisexualität, Beziehungen, Achtsamkeit beim Sex. Ist das das, was dich gut beschreiben würde?
Ja, doch, das fasst es eigentlich recht gut zusammen. Das sind so die drei Themen, wo ich so mein Hauptaugenmerk seit 2 Jahren jetzt genau drauflege.
Seit 2 Jahren hauschst du schon raus. Ja. Du bist ganz aktiv auf Instagram und wir sind immer wieder über dein Profil gestolpert, weil du so tolle Bilder hast und jedes Mal einen riesen Text dazu schreibst und auf verschiedenen Blogs auch schreibst, glaube ich.
Mhm, genau. Ja, ich bin jetzt aktuell auf Im Gegenteil lesen und bei Beziehungserwachen. Da habe ich jetzt meine erste Kolumne.
Oh, cool, cool. Und ein aktuelles Thema, wir haben so ein bisschen überlegt, so Mensch, worüber könnten wir zwei denn plaudern? Und dann ist uns sofort eingefallen, bitte auf keinen Fall mehr über offene Beziehungen reden. Bisexualität ist auch so ein bisschen gelutschtes Bonbon. Aber du hast so deine dritte Sparte, sage ich mal, und das ist das Thema Achtsamkeit. Und da dachte ich, hey, lass uns doch mal über Performance und Leistungsdruck beim Sex reden.
Oh ja, ist ein spannendes Thema, definitiv.
Oder? Das betrifft bestimmt keinen da draußen, habe ich mir gedacht.
Nee.
Und was fällt dir sofort ein, wenn ich Leistungsdruck und Sex irgendwie erwähne?
Ja, in erster Linie ein Mann, der zu schnell versucht, zum Ziel zu kommen und es ist alles super hektisch und auf ihn zentriert. Ja.
Beziehst du es nur auf Männer oder haben Frauen auch Leistungsdruck?
Ja, ich glaube, Frauen haben eher den Druck, quasi zu performen, was ihr Äußeres angeht und wie sie sich darstellen, aber nicht Leistung im Sinne von, dass sie super schnell irgendwas schaffen müssen, was weiß ich. Sie müssen nicht so aktiv sein, eher passiv, schön.
Ich sag's immer wieder, die Frauen da draußen müssen einfach keinen hochkriegen.
Ja.
Ich glaube, das größte Performance-Ding in der Männerwelt ist natürlich der Penis und dieses Pendeln zwischen, fuck, wie schaffe ich's, dass ich nicht innerhalb von 3 Sekunden komme, und gleichzeitig, wie schaffe ich es, dass er lang genug oben bleibt?
Und drittens, wie schaffe ich es, dass sie nicht mitkriegt, dass ich gerade über genau diese beiden Dinge nachdenke?
Ja. Und sobald ich im Kopf bin und genau diese Frage mir stelle, so fuck, kriegt sie es gerade? Ich meine, ich bin ein Mann, ich kann es dir sagen, das ist der absolute Blocker Nummer 1 für Männer.
Ja.
So dieses fuck, hat sie es gerade gemerkt? Merkt sie gerade, dass ich nur bei 90% Erektion bin und schwuppdiwupp bin ich bei 70% Erektion.
Ja, und jetzt kannst du das ja mal auf uns übertragen. Bei uns ist dann quasi der erste Gedanke so, oh, sehe ich gut aus? Weiß ich nicht, sitzt alles richtig?
Mag er meine Brüste nicht? Ist mein Arsch zu dick?
Genau, richtig. Sieht er, dass ich gestern ein bisschen zu viel gegessen habe und lange nicht mehr beim Sport war oder keine Zeit mehr? Und dann, ach verdammt, und jetzt hat er mitgekriegt, dass ich mich gerade selber abgecheckt habe.
Ich sag dir, und er kriegt's mit und er checkt sich da nochmal ab. Ich glaube, so Mann und Frau beim Sex, das ist so ein gegenseitig, wie nennt man das, so eine wechselseitige Spule.
Ja, das klang gerade eher wie ein Ping-Pong der Frustration. So.
Ja. Ja. Das ist eher, ich glaube, es ist eher ein Ping-Pong der Unsicherheiten.
Ja, und das ist wiederum frustrierend. Aber ja, das stimmt. Genau, es sind Unsicherheiten, leider.
Ich überlege gerade so, wenn ich so einen richtigen, ich nenne es mal Chaos-Sex hatte. Also wo irgendwie alles schiefgegangen ist, dann habe meistens wusste ich nicht, wer angefangen hat im Kopf. Aber einer hat sich gedacht, so, oh mein Gott, kriegt sie mit das? Und dann denkt sie, oh mein Gott, kann es sein das? Und dann denkt er, oh fuck, jetzt hat sie, uff. Und oh mein Gott, ich habe solche schlimmen Nächte erlebt dadurch. Einziger Horror.
Oh nein.
Performance-Druck. Gibt es bei Frauen so einen Performance-Druck von hoffentlich werde ich feucht?
Ja, definitiv.
Gibt es das?
Ja, okay. Das gibt es, weil man zum Beispiel Angst hat, dass man sich nicht genug fallen lassen kann, weil man vielleicht ja vom Kopf her nicht ganz da ist. Und ja, natürlich hat man dann Angst, ja gut, wenn ich jetzt nicht feucht genug werde, dann merkt das ja wahrscheinlich auch. Eventuell spricht er mich drauf an oder ja, wie auch immer, findet man dann nicht lustvoll genug, nicht gierig genug.
Ja. Ich überlege oft, warum wir diese Unsicherheiten in erster Linie haben. Und ich halte mich immer zurück, dann zu sagen, dieses blöde Instagram und diese ganzen Topmodels, die wir sehen, schüchtern uns irgendwie ein. Und trotzdem glaube ich, zum großen Teil ist das ein großes Problem, das mit einhergeht.
Ja.
Weißt du, dieses, boah, ich sehe überall diese geilen, sexuellen, hochtrainierten Körper, die alle grüne Fruchtsmoothies am Strand von Kuba trinken. Und ich sehe nicht nur eine Person, mit der ich mich vergleiche, ich sehe 100 Personen, mit der ich mich vergleiche.
Ja.
Das ist für mich oft so ein Ding, so, boah, bin ich so gut wie die da draußen?
Ja, erstens das und dann zum anderen noch, bin ich so frei wie die da draußen? Bin ich so unabhängig? Jetzt mal, kann man noch ein bisschen weitergehen, das Thema Oversexed and Underfucked, was du gerade meintest. So, man wird den ganzen Tag im Endeffekt mit Sex konfrontiert, sei es auf Instagram. Ich meine, letztlich wird ja sogar der geile Smoothie, den du gerade angeführt hast, der wird ja wahrscheinlich auch von einer Frau im Bikini oder sonst was beworben. Oder es ist auf jeden Fall irgendwie sexy. Vielleicht hat sie hat sie was verschüttet und das läuft ihr gerade die Lippe runter, wie auch immer. Es ist
wahrscheinlich
sexualisiert. Und dann
der grüne Smoothie.
Ja, der grüne Smoothie, genau. Und dann ist natürlich oft die Sache, ja, wenn ich das den ganzen Tag sehe und mitkriege, dann habe ich auch automatisch so einen Performance-Druck, so, boah, ich muss jetzt auch so krass sein, ich muss jetzt auch so geil diesen Smoothie trinken. Ich weiß es nicht.
Ja.
Also einfach, es ist sehr einschüchternd. Man hat auf jeden Fall immer das Gefühl, man muss irgendwie auffallen und extrem sein und vor allem perfekt zugleich, um mithalten zu können.
Ich denke auch, gerade wenn ich das Ganze, weißt du, ich nenne es mal das Oberflächliche, weil die Bikini-Frau aus der Calvin Klein-Werbung an der Bushaltestelle, alles, was ich daran nicht sehe, sind ihre internen Bedürfnisse.
Ja.
Also ihr Verlangen nach Annahme und Verbindung und Liebe und so weiter. Ja. Und ich glaube, wir können uns sehr stark daran assoziieren und sagen so, also, weil das ist mir gerade gekommen, weil du Freiheit, bin ich so frei, wie die gesagt hast. Mhm. Und das ist ja auch so ein mentales Ding von, boah, die sieht so aus, als würde sie auf nix einen Fick geben und alles kriegen, was sie will. Und hoffentlich sieht es mir beim Sex keiner an, dass ich bedürftig auch bin ein bisschen.
Ja, genau. Oder dass ich vielleicht gerade einfach mal lieber in den Arm genommen werden will oder als leidenschaftlich intimen Sex haben möchte und nicht einfach nur hart durchgenommen werden will.
Ja. Und ich glaube, oh Gott, gerade das Thema ist für Männer auch so hart.
Ja.
Weil dieser Stereotyp, der große Ficker, dieser Porno-Hengst, das ist so dieses Optimalbild und es verschweigt ganz viele Bedürfnisse. Und dann, ich glaube sogar, dass viele, wenn man extrem wird beim Sex, wenn so diese Performance-Gedanke vom Porno kommt, ich glaube sogar, dass die versteckte Agenda dahinter ist, dass man den Ort von Liebe und Verbundenheit durch die Performance erreicht.
Okay.
Weißt du? Also wenn ich sie hart und krass genug gefickt habe, dann fühle ich mich so, als wäre ich wertvoll.
Ah, zum Beispiel. Okay. Ja, weil dann bin ich halt der Mann, der das Weib beglückt hat.
Ja. Und endlich guckt sie mich dann so an, als wäre ich der einzige Mann auf der Welt. Ja. Und wahrscheinlich könntest du das Bedürfnis ohne die Performance gekriegt haben. Also gestillt bekommen.
Auf eine viel ehrlichere Art und Weise vor allem. Also ich meine, so eine intime Umarmung oder auch ein langes in die Augen schauen oder ein leidenschaftlicher Kuss, der kann einem im Endeffekt ja viel mehr Bestätigung, sage ich jetzt mal, oder ein Gefühl von Intimität vermitteln, als zum Beispiel ein gefühlsloser Quickie, der rein lustzentriert ist und Befriedigung geht. Ja, und das ist ganz spannend, weil ich bin ja der festen Überzeugung, dass gerade die Pornoindustrie nicht nur daran schuld ist, dass Frauen im Endeffekt nicht wirklich Spaß beim Sex haben, also jetzt mal wirklich von diesem klassischen Pornobild ausgegangen, sondern Männer im Endeffekt genauso wenig, weil ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass die Männer, die sich selbst unter Druck gesetzt haben, weil sie eben diesem Bild entsprechen wollten, halt am Ende entweder keinen hochgekriegt oder es hat halt echt super lange gedauert und sie waren immer verunsichert.
Ja.
Und habe ich mir auch gedacht, so krass, es ist nicht mal mehr für euch mehr besonders gut, sich diesen...
Es ist für niemanden, ja. Also ich kann dir aus eigener Erfahrung, wenn ich, und ich komme aus einer Porno-Historie, wie klar, viele Männer, weil wer bringt uns wirklich bei, wie Sex geht? Also so wirklich.
Ja.
Wo dieses Lehrvideo, ich meine, das Lehrvideo über Sex wäre genauso peinlich. Also irgendwie nutzen wir Pornos, um, ach, so macht man das. Ach, die Stellung gibt es. Ach, da muss ich überhaupt mit dem Penis rein. Ja. Das ist solche Dinge. Und immer wenn ich versucht habe, so diesen Stereotyp zu bedienen, also so muss das aussehen und so hart muss ich sie rannehmen. Jetzt im Vergleich, ein paar Jahre später, muss ich feststellen, denn was ich dachte, was ein Orgasmus ist, war gar kein Orgasmus.
Okay,
das klingt spannend. Es gibt verschiedene Orgasmuskonzepte und also aus meiner Sicht trenne ich den Orgasmus in den Körperreflex, also Abspritzen, und der Orgasmus, der im Gehirn stattfindet.
Mhm.
Also die Erfüllung der Dopamin, der Serotoninrausch, das Oxytocin, was die Verbindungshormone ausschüttet. Nur weil mein Schwanz abspritzt, heißt das nicht, dass ich einen Orgasmus habe.
Ja.
Zumindest für Männer. Und ich glaube sogar, dass jede Art von Performance und ja, so muss es aussehen und das ist die Stellung, wo ich abspritzen will. Es tut mir leid, Männer da draußen, das ist kein Orgasmus und ich glaube, bei Frauen ist es das Gleiche.
Boah, ich wollte dich gerade fragen, meinst du, das wissen viele Männer da draußen?
Das wissen die wenigsten. Das wusste ich vor 3 Jahren, ich habe ja ein Buch über Pornos geschrieben und das wusste ich vor 3 Jahren selbst noch nicht. Das musste mir jemand sagen, mit fucking 30 Jahren, hey, dein Orgasmus ist zweigeteilt. Du kannst einen Orgasmus haben, ohne abzuspritzen.
Ja.
Und du kannst abspritzen, ohne Orgasmus im Kopf.
Boah, danke für die
Frage. Spannend, oder?
Das ist sehr spannend.
Ja, ja. Oh mein Gott, die ganzen Männer da draußen. Das kann nicht sein. Ich komme jedes Mal. Ja, ja.
Jetzt hat für Frustration gesorgt. Jetzt fragen sich die Männer beim Sex so, oh fuck, war das jetzt ein Orgasmus?
Oh scheiße. Jetzt habe ich es produziert. Ja. Jetzt kommt diese Gedankenschleife beim Sex. Oh nein.
Ja.
Und das, weißt du, auf der anderen Seite, das Gegengift ist genau dein Thema. Und es klingt ausgelutscht und langweilig, wenn man es falsch sieht. Und das ist das Thema Achtsamkeit.
Ja, so ein wichtiges Thema.
Was ist achtsamer Sex für dich?
Achtsamer Sex ist für mich, wenn ich mir in erster Linie meiner Bedürfnisse bewusst bin. Also wenn ich Sex nicht für meinen Partner habe, sondern auch für mich. Also natürlich muss man an der Stelle nicht vergessen, nicht nur für mich, sondern auch für meinen Partner. Das ist natürlich auch wichtig. Es gehört Nummer 2 dazu.
Ja.
Aber ja, gerade so aus Frauensicht ist mir irgendwie aufgefallen, nach ganz, ganz vielen Gesprächen mit irgendwie seien es Freundinnen, weibliche Familienangehörige, Bekannte, wie auch immer, oder auch halt weibliche Affären, dass ich einfach gemerkt habe, das ist scheinbar so unverständlich für viele Frauen, dass es in Ordnung ist, einfach mal zu sagen, was man selber will oder auf seine Bedürfnisse zu hören und vielleicht dem Partner auch einfach mal zu sagen, so hey, da habe ich heute keinen Bock drauf, ich will nicht einfach blöd von hinten genommen werden, ich will, dass wir kuscheln, ich will, dass du mich massierst, ich will, dass, weiß ich nicht, wir Karten anmachen, schöne Musik und dass es einfach gemütlich ist, ne? Heute mal nicht der Tisch, wie auch immer. Also einfach.
Warum haben Frauen Angst davor?
Ja, wahrscheinlich, weil sie haben sie Angst, dass sie dann als speziell oder schwierig empfunden werden, weil dann kommt natürlich schnell dieses, oh mein Gott, stellst du dich denn jetzt so an? Natürlich auch was, das will man nicht unbedingt hören, beziehungsweise das will Frau nicht unbedingt hören.
Ja, und, ja, ja.
Ja, dann ist es vielleicht auch schwer dadurch, dass im Alltag uns auch oft abverlangt wird, einfach tough zu sein, stark zu sein, dass es dann manchmal abends im Bett wiederum schwer ist, diese Maske dann irgendwie abzulegen und wieder die sensible Frau zu sein, die sich einfach gerade nach ein bisschen Leidenschaft sehnt. Alles nicht verallgemeinernd gemeint. Ne?
Es ist natürlich, wir versuchen es irgendwie nicht zu generalisieren und trotzdem scheint es scheint ja sowas zu geben wie so eine Übereinkunft. Also ich glaube schon, dass die Frauen da draußen, ja, genauso wie die Männer, weißt du, durch die ganze Gender-Debatte, wir versuchen alle so viele Rollen einzunehmen. Ja. Also die Frau muss Businessfrau sein, erfolgreich im Job. Irgendwann wird verlangt, dass sie Kinder kriegt. Ich sage es ganz generalisiert. Mhm. Und sie soll trotzdem liebevoll und emotional, aber tough und sexuell und sexy sein.
Ja, eben. Und Achtsamkeit bedeutet dann im Umkehrschluss, sei du selbst, trag keine Maske. So. Und das ist, darum ist es so wichtig.
Ja, ja. Mhm. Spannend. Sehr schön. Achtsamer Sex. Hat auch viel mit Ehrlichkeit zu tun, denke ich so. Wirklich das sich trauen in dem Moment, wo der Partner mich so überrumpelt, zu sagen so, hey, heute ist vielleicht ein anderes Programm. Und gleichzeitig nicht so diesem Stereotyp zu verfallen, so, oh, diese brüde Alte.
Ja.
Willst du das jetzt jedes Mal so machen? Das wäre eine schlechte Reaktion darauf.
Genau, oder was auch oft passiert, ich meine, da schließe ich mich gar nicht von aus, das ist mir auch in der Vergangenheit vor allem echt viel passiert, muss ich zugeben. Dann gerade am Anfang, wenn man sich kennenlernt und die ersten Male Sex hat, sich noch nicht so gut kennt, dann ist man ja, besonders vorsichtig und hält sich vielleicht hier und da noch mehr zurück mit gewisser Kritik, wenn man nicht weiß, okay, vielleicht ruft sich das noch ein, vielleicht war das nur ein so wie auch. Und dann merkt man aber so, nee, okay, das bleibt jetzt so, verpasst dann aber den Moment, irgendwie es anzusprechen und dann ist man auf einmal vielleicht zusammen und ja, dann ändert sich aber nicht groß was am Sexleben. Irgendwann tritt dann vielleicht doch eine Frustration an, weil man merkt so, boah, eigentlich will ich ja lieber das und das, aber ich habe quasi den Absprung geschafft oder den Moment nicht gefunden, das einfach auszurechnen.
Der Absprung
klingt so fies, sagen wir besser.
Ja, aber es klingt so, okay, fuck, jetzt haben wir uns an unsere Gewohnheiten gewöhnt.
Ja, eben. Und ich meine, wenn man achtsam miteinander und auch mit sich umgeht, dann kann man halt darüber sprechen und sagen so, hey, hör mal, ich habe einfach festgestellt, das befriedigt mich einfach nicht genug, wenn du mich nur fingerst. Ich will auch geleckt werden, weil ich liebe das. Oder ich habe es halt am Anfang nicht gesagt, weil ich hatte Angst, dass du da einfach nicht so drauf stehst.
Boah, ich glaube, das ist wirklich so eine magische Grenze. Also und in beide Richtungen übrigens. Ich glaube auch, letzte Woche hatten wir mit Beziehungserwachen ein so ein Gespräch und die Trish, die Frau hat gesagt, in ihrer Beratung sind es ungefähr 80% der Frauen, die eine Beziehung öffnen wollen. Und ich sage jetzt nur Beziehung öffnen als Metapher für, wie viele Frauen gibt es denn, die vielleicht ein sag mal in Anführungszeichen, unangenehmen Fetisch haben, den sie mit der Zeit sich nicht mehr trauen auszusprechen und dann versuchen, woanders zu erleben?
Ja.
So, also irgendwelche Fetische, irgendwas so, hey, wir haben es, also diese Grenze von, oh Baby, wir sind 2 Jahre zusammen, was ich dir noch nie erzählt habe.
Ja.
Ich würde mal gern X, Y und Z ausprobieren.
Genau, ich stehe eigentlich auf BDSM.
Ja. Wie viele Frauen sind durch 50 Shades of Grey erstmal draufgekommen?
Ja, zum Beispiel, genau.
Ja.
Tatsache.
Oder wie viele Frauen wussten vor 50 Shades of Grey gar nicht, dass es etwas sein könnte, was sie anspricht?
Mhm.
Das ist eigentlich spannend. So. Geht immer, es geht oft so, der Sexperimente-Podcast, es geht eigentlich oft um Sexperimente, gar nicht so viel für Persönlichkeitsentwicklung, sondern für Bandbreite, um irgendwas zu entdecken, was man selber gar nicht wusste.
Mhm.
Also woher weiß ich denn, dass ich auf Anpinkeln stehe, wenn es noch niemand gemacht hat bei mir?
Ja, oder auch gerade, da muss ich jetzt noch mal kurz das Thema Bisexualität einwerfen, aber versteckte Bisexuelle gibt es zum Beispiel, vor allem Männer, aber genauso Frauen, die sich einfach von vornherein dagegen wehren, einfach mal die Erfahrung zu machen, also eine homosexuelle Erfahrung zu machen, einfach nur, weil sie glauben, so, das gehört sich jetzt nicht oder nee, das passt ja auch eigentlich nicht zu mir und ja, ne, so und dann einfach mal experimentieren, einfach mal ausprobieren und ja, dann merkt man vielleicht auch, wow, so das vorher, das war nicht ich, so das waren irgendwelche gesellschaftlichen Stereotypen oder so, aber ich,
ja. Oder vielleicht sogar, es ist auf dem Erlebnis selbst basiert. Also so, ich sehe es aus dieser emotionsfokussierten Therapie, wo wir davon ausgehen, es gibt eine normale, also sogenannte adaptive Emotion. Das heißt, ich habe irgendwann viele Männer zum Beispiel, die mit 6, 7, 8 Jahren mit ihren Freunden auf dem Spielplatz gespielt haben und sich gegenseitig ihre Pimmel angefasst und gezeigt und in den Popo gesteckt haben. Viel, es gibt wirklich viele Männer, glaubst du nicht. Also die wenn ich es jetzt auf das System beziehe, dann würde ich sagen, die adaptive Emotion fand das toll. Mhm. Die hatte irgendwie Lust gespürt. Aber dann kommt Druck von außen, dann vielleicht wirst du von, jetzt stelle ich mir mal vor, die Jungs werden von ihrer Mama erwischt dabei. Mhm. Oh mein Gott, was macht ihr da? Raus hier, sozusagen. Und was dann passiert, du kriegst eine sogenannte maladaptive Emotion. Also statt der Lust, die du gerade eben natürlicherweise für deinen Organismus gespürt hast, kommt eine Emotion drüber und die ist meistens Scham, Schuldgefühle, Angst. Das darf man nicht.
Ja, und das ist das Schlimmste im Endeffekt.
Und dann, und was das dritte, die dritte Schicht, dann kriegst du eine reaktive Emotion. Mhm. Dann wärst du zum Beispiel wütend auf Schwule.
Ja.
Kannst du nachvollziehen? Also meine erste Emotion so war, boah, ich habe eine Anziehung, mir gefallen auch Jungs zum Beispiel. Natürlich, ich glaube, Sexualität ist immer eine Bandbreite und du bist nie 100% schwul oder hetero.
Ja, das glaube ich.
Und aber durch diesen Prozess von, boah, das darf man nicht, Scham, Schuldgefühle, habe ich eine reaktive Emotion, die sagt so, ah, guck sie dir an, die Schwulen. Mhm. Und das ist schwer, wieder da rauszukommen, weil wir glauben unsere reaktiven Emotionen meistens.
Ja, vor allem, weil sie auch mit dann, sind, weil es über Jahre so gelebt wurde. Das ist
ja. Und dann bist du irgendwie im Krebseimer. Meine Freunde machen das alle auch nicht. Mhm. Wie komme ich da raus? Ohne Scheiß. Ich habe viel durch Experimente gelernt, weil ich dachte, so scheiß drauf, ich mache es jetzt einfach mal. Weil mir ist wichtiger, also mir ist immer das Erlebnis wichtiger als das Konzept.
Ja. Super.
So, mein Konzept weiß immer alles, aber ich habe nichts davon erfahren. Was für ein scheiß Konzept.
Ja, eben.
Wie ist das für Frauen? Was macht man da? Ich glaube, alle Frauen haben auch eine kleine lesbische Seite in sich.
Ja, doch, das ist mir auch aufgefallen, definitiv.
Ja, das kann man so sagen.
Vor allem noch so ein paar Gläsern Sekt.
Dann, du meinst dann, wenn die reaktiven Emotionen weg sind und die der Unterbau sich zeigt.
Ja.
Und dann bist du da gesessen mit einer Freundin und dann hast du gedacht, so, oh krass, ich finde die ja ganz hübsch.
Ja, so ist das tatsächlich bei mir auch das erste Mal gewesen. Da war ich noch recht jung. Echt? Ja, lustig. Gut, dass wir gerade drüber sprechen. Aber ja, auch so habe ich dann weiter die Erfahrung einfach gemacht, dass wirklich Alkohol ist da einfach ein Katalysator. Das ist unglaublich spannend und witzig zu beobachten, wer da auch alles heteroflexibel durch den Club wankt.
Komisch, oder? Ja, Alkohol macht diese ganzen Blockaden und diese Zurückhaltung weg, glaube ich, einfach nur.
Ja, die macht uns für einen kurzen Moment einfach so. Ja, wir denken einfach nicht nach, wir machen einfach, wir sind gefühlt eigentlich zügellos und einfach nur unser Verlangen, ein wandelndes Verlangen.
Zügellos, was für ein scheiß Wort eigentlich, zügellos.
Ja, als ob wir sonst in Zügeln sein müssten, klingt.
Ja, als wären wir so ein blödes Pferd, so ein domestiziertes Pferd, das gar nicht mehr weiß, was es will, weil es die ganze Zeit die Zügel im Maul hat.
Ja, so klingt.
Schon, oder? Mhm. Ja. Oh ja, die Frauen da draußen. Was meinst du, wie viel Prozent der Frauen haben diese, oder ich ganz ehrlich, wie viele Prozent der Frauen da draußen wissen insgeheim, dass sie auch mal auf diese Erfahrung Lust hätten und wissen nicht, wie sie anfangen sollen?
Boah, also allgemein gesetzt, keine Ahnung, aus persönlichen Erfahrungen, da kann ich eigentlich mal ganz kurz genau den Skirt Club nämlich anführen, der ist perfekt für die Frauen, die du gerade beschrieben hast, die das quasi in sich schlummern haben, aber sich einfach nicht getraut haben, weiß ich nicht, mal sich die beste Freundin zu schnappen oder in eine Bar zu gehen und eine Frau anzusprechen, wie auch immer, gibt's ja ganz, ganz viele verschiedene Wege, wie man das erreichen kann. Aber genau, der Skirt Club ist zum Beispiel ist ein ganz tolles Event, wo bi-neugierige und heteroflexible Frauen als auch bisexuelle Frauen hingehen können. Das ist eine Sexparty im Endeffekt.
Ist nur
ist nur für Frauen.
Geschützt, wow, wie geil ist das?
Ja, geschützt, privat, auf hohem Niveau, sehr schönes Ambiente und eine ganz tolle Community und sehr menschlich alle, sehr authentisch und doch, das ist eigentlich so der perfekte Ort, da kann man auch so, man kann einfach reingehen und in dem Moment, wo die Tür zugeht, kann man die Hüllen einfach, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die Hüllen fallen lassen und auch die Maske und dann einfach mal das erleben, wonach man sich vielleicht schon echt, echt lange sehnt. Und ja, warum ich jetzt komme, als ich damals bei Instagram dafür ein bisschen geworben hatte, haben mir unglaublich viele Frauen geschrieben, von denen ich es teilweise gar nicht direkt gedacht hätte. Einige, bei denen ich es von vornherein wusste oder gespürt hatte, die halt ganz begeistert davon waren und direkt meinten so, boah, wow, und oh, da würde ich auch unbedingt gerne mal hin und gibt's das auch irgendwie hier, gibt's das auch hier in Köln? Die waren echt, die waren super begeistert, ne, weil die einfach nur diesen Ort gesucht haben, wo sie sich einfach hingeben können, weil sie sich's im Alltag nicht getraut haben. Von daher.
Das ist so interessant. Ja,
es sind viele. Das ist meine Antwort.
Ja, es sind viele. Das ist so cool. Ich glaube, ein großer Mann, Skirt Club in Berlin ist eine Party. Wie cool. Ich glaube, ein großer Teil, ich glaube, Frauen brauchen den Raum irgendwo. Also die, das ist ja sehr explizit. Also es klingt so, als wüsste man, was dann passieren könnte.
Ja, definitiv. Also spätestens, wenn man in das Apartment oder die Location, wo auch immer es stattfindet, betritt. Also das ist schon mehr als offensichtlich. Aber trotzdem
hilfreich. Ja. Und muss ich dann was machen? Also ist das zum Thema Performance übrigens. Bin ich dann so als Frau in der Situation, dass ich irgendwie dann einen Druck habe? Oder ist es erstmal auch so eine Frauengruppe, die einfach nur ein Hangout hat und ein Glas Sekt trinkt?
Ja, so witzigerweise habe ich mir vor meinem ersten Besuch dort echt einen ziemlich großen Performance-Druck gemacht, weil ich war irgendwie, vielleicht war ich auch einfach ein bisschen eingeschüchtert von der ganzen Promo, wie auch immer, das war auch mein erster Besuch einfach von einer reinen Frauensexparty. Und ich habe mir tatsächlich Druck gemacht und war, ja, was ziehe ich an und wie mache ich mich zurecht und wie werden die anderen Frauen wohl sein? Und weil klar, viele Frauen auf einem Fleck, das klingt natürlich auf der einen Seite wunderschön, aber kann natürlich auch anstrengend sein, bin ich auch ehrlich. Das ist ja. Ja, so, von daher war ich halt einfach ja schon gut nervös vorher, kann ich so sagen. Aber in dem Moment, als ich das Apartment betreten habe und da die Tür hinter mir geschlossen habe, war das eigentlich ja direkt wie in Luft aufgelöst, so die ganze Anspannung, weil ich einfach gemerkt habe, so hey, das hier kann gerade jeder einfach sein, wie er will, anziehen, was er will. Und es gab halt ein Thema vorher, dementsprechend waren alle schon irgendwie, ne, okay. Also irgendwie gleich farbig, sage ich jetzt mal, angezogen und so ein bisschen ähnliche Kostüme, aber trotzdem jeder komplett individuell und so, wie er halt wollte und wie es zu seinem Typ gepasst hat. Und ja, das war wirklich, das waren einfach ganz normale, bodenständige, tolle, offene Frauen, die sich über Sex ausgetauscht haben, auch Sex mit ihren Männern oder Sex mit ihren weiblichen Affären oder wenn sie offen gelebt haben, mit ihren männlichen Affären. Es stand halt einfach nur die Lust im Mittelpunkt und irgendwie eine schöne Zeit miteinander zu haben, ganz harmonisch, ohne irgendwelche Verurteilung.
Und ich stelle mir gleichzeitig vor, dass, also wenn du das erste Mal sowas erlebt hast, fallen auch ziemlich viele Performance-Ängste wahrscheinlich weg.
Oder? Du sagst es. Das war auf jeden Fall das Schöne an der Erfahrung, dass sie auch so unglaublich nachhaltig war, weil die mir auch nochmal ein neues Gefühl irgendwie mitgegeben hat, wie Sex beziehungsweise einfach Lust auch gelebt werden kann oder präsentiert werden kann, sagen wir es so.
Ja. Bei Männern ist es, ich vergleiche es gerade mit Männern, bei Männern ist es nämlich andersrum. Mhm. Da gibt es, also wir haben, ich glaube, Männer haben ein viel größeres Homophobie-Thema als Frauen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber so aus der Männerecke, aus der ich komme, da weiß ich, da ist es nicht so im Vordergrund der Gedanken, dass da eine Anziehung sein könnte. Obwohl ich behaupte, jeder Mann kann sagen, ob der Mann jetzt gegenüber gut aussehen oder nicht so gut aussehend ist. Und selbst, das ist ja auch schon subjektiv. Also, wie kann es sein, dass ein Mann einen anderen Mann irgendwie als attraktiv oder schön wahrnehmen kann? Also da ist er schon ein Stück weit homo irgendwo. Ja. Aber Männer würden niemals auf so eine Party gehen, wo explizit das Thema, weißt du, wenn ich einen Workshop machen würde nächste Woche und der heißt der Lederhosenclub, lerne deine B-Seite kennen, oh mein Gott, dann hätten sie alle nur so, ach, das sind ja eh nur Schwule. Da gibt es nur 0 oder 1. Entweder ich vögel oder ich lasse mich vögeln. Aber diese Grenzbewegung gibt es nicht. Aber wenn ich einen Workshop mache, der heißt Entdecke deine Männlichkeit, komm mit auf ein Abenteuer, dann kommen die ganzen Männer. Und wenn es dann darum geht, sich näher zu kommen, also auch Thema Umarmung oder sich nackt sehen. Ich habe auch auf meinen Workshops zum Beispiel Duschbuddies. Also ich sage dann, ach Leute, wir haben leider zu wenige Duschen, wir müssen Duschbuddies machen, ihr müsst zu zweit duschen. Ist witzig, oder? Dann sind es wie kleine, also selbst 50, 60-jährige Leute sind wie kleine Jungs, die hihihi, wir gehen zusammen duschen, ach du Scheiße. Und nach dem Wochenende sind sie wesentlich sehr viel homosexueller, als sie vorher dachten. Weil diese Hürde, dieser gesellschaftliche Glaube, dass man das nicht darf, dass es eklig ist, irgendwie bei Männern so stückweise abgebaut werden muss.
Ja, aber das ist auf jeden Fall dann sehr...
Ist das nicht spannend?
Super spannend, aber das Projekt, das klingt auch echt sehr interessant. Was war das Witzigste, was du als du gesagt hast, ihr geht jetzt nackt zusammen duschen, ihr werdet jetzt Buddies. Ja. Was war das Witzigste, was du da mal erlebt hast?
Also ich meine, du stell dir alle Stereotypen vor und die waren alle dabei. Also dieses ganze Thema, ey, geh du zuerst, ich sitze auf dem Klo und warte, bis du fertig bist, bis zu Rücken an Rücken und bloß nicht den Arsch berühren, war alles dabei. Aber es ist so witzig, der Effekt davon, und das kannst du ganz schwer rational erklären, das sind solche Wochenenddinger. Gibt es auch in Berlin tolle Workshops für Männer von einem Freund und bekannten Männercoach, John Aigner, sehr bekannt in der Szene geworden für seine Männerarbeit. Der macht ein sogenanntes Kettensprengen. Und wenn man diese Grenze leicht abbaut und Männer aus ihrer Isolation mehr in das Gemeinsame kommen, also wir Jungs unter uns, haben zusammen irgendwie sich nackt erlebt etc. Ich will gar nicht dazu sagen, was da die Erlebnisse sind, aber grundsätzlich geht es dann so weit, dass dadurch, dass die Männer näher beieinander sind, also keine Angst mehr haben vor dem anderen Geschlecht, sich umarmen können. Du weißt nicht, wie viele Männer Angst haben, sich zu umarmen. Auch Freunde.
Ja,
ist so traurig, aber was eine 5-Sekunden-Umarmung sein könnte, ist ein schnelles, dieses am Rücken abklatschen.
Ja, so eine sozial inkompetente Umarmung.
Klack, klack, klack. Bloß nicht die Backen berühren, weg von mir. Aber wenn das überwunden ist und die Männer können sich umarmen, werden sie viel attraktiver für die Frauen.
Ja, das stimmt. Männer, die eine Verbindung zu ihren Gefühlen haben, also zumindest schaut es ja so aus nach außen, wirken auf jeden Fall deutlich attraktiver und anziehender. Ja, das kann ich bestätigen.
Ja. Oder haben halt weniger diese Bedürftigkeit in den Augen, weil also keiner außer Frauen umarmen mich, ist blöd. Weil da bin ich ja immer abhängig.
Ja, und sie sind mit sich selbst im Reinen. So, sie machen es einfach. Sie umarmen den Mann einfach und scheißen darauf, was die anderen denken oder wie das wirken könnte.
Ja. Und wenn ich es dann wieder auf unser Thema mit dem Performance zurückziehe, je weniger ich unter meinen Freunden leisten muss oder je mehr Rückhalt ich unter meinen Kumpels habe, umso unabhängiger mache ich mich davon, wie toll ich im Bett bei einer Frau bin. Ganz, ganz subjektive Wahrnehmung. Kann man nicht wirklich messen tatsächlich.
Ja,
ihr Frauen macht das alle. Ihr macht das alle mit Gruppen und Tratschen und Kaffee trinken. Männer haben dann viel schwereren Zugang dazu.
Ja, das stimmt. Wir Frauen, wir tauschen uns auch einfach gerne über unsere Gefühle aus. Also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht und dadurch ist einfach schon unglaublich viel mehr Nähe gegeben auf so einer gewissen Ebene, wenn man sich regelmäßig auch emotional austauscht und nicht nur über das Wetter oder Sport oder Party.
Ja, oder Fußball oder Bier. Oh, sexuelle Performance. Was haben wir noch nicht über sexuelle Performance erzählt? Was fällt mir noch ein?
Sexuelle Performance.
Weißt du, was bei mir ganz oft sexuelle Performance-Gedanken waren und immer noch teilweise sind?
Nein.
bei mir ist gar nicht so wichtig, also ich habe gar keine Performance-Angst, wenn ich eine Frau so, wenn ich zum zweiten, dritten Mal date und wir haben zum zweiten, dritten Mal Sex. Aber das Wichtigste und ich glaube, das Größte für Männer ist das erste Mal. Und ich kenne mich und ich kenne so viele Jungs, die beim ersten Mal sich Viagra einwerfen, nur um sicher zu gehen, dass er auch wirklich steht.
Okay.
Ja.
Das habe ich.
Hast du nicht gedacht?
Das habe ich auch noch nicht selbst mitbekommen, glaube ich zumindest. Also ich,
ja.
Okay. Ja. Aber das ist doch dann schon zu viel, oder nicht? Ich meine, ich wäre, glaube ich, erschrocken, wenn ich das erste Mal mit einem Kerl schlafen würde und der hätte auf einmal 5 Stunden Erektion.
So zum Thema Performance setzt wahrscheinlich auch für dich einen hohen Leistungsdruck dann als Messlatte. Ja. Die Messlatte ist gesetzt.
Genau, das ist wie Dopen. Das ist total unfair.
Ja, hey, unfair. Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ja.
Oh Gott. Ja, aber das ist so für viele Männer dann dieses, boah, wenn es das erste Mal gut geklappt hat und die Frau fand mich toll, dann kann ich es beim zweiten Mal loslassen.
Ah.
Oder mich entspannen.
Verstehe. Also einmal einen guten Eindruck.
Dann kann ich, wenn... Ja, genau. Weil wenn es dann beim zweiten Mal schief geht, dann kann ich sagen, mal, ich habe heute Stress, aber also insgeheim, du erinnerst dich ja, letztes Mal war es gut, gelle?
Ah, ja, da muss ich jetzt echt mal Einspruch erheben. Ich habe tatsächlich wirklich eine andere Erfahrung gemacht, also öfters sogar, gerade in der letzten Zeit. Und zwar, dass es da eher hieß so von vornherein, hey, so das erste Mal, da ist man ja quasi noch nicht so gut aufeinander eingespielt. Das ist ja normal, wenn es zum Beispiel, ja, wenn nicht beide am Ende schreien, durch den Laken springen und nicht mehr wissen, wohin mit sich, sondern vielleicht auch mal was schief geht oder weiß ich nicht, nur der Mann kommt oder nur die Frau oder wie auch immer. Und von daher, da habe ich eher genau das Gegenteil erlebt. Ja, also dass da eher behutsam dann auch, ja, so Erwartungen im Vorhinein, ja, nicht zu hoch geschraubt wurden.
Echt, ja? Wie war das dann? War das ein Kommunikationsthema dann?
Ja, so dass dann schon irgendwie kommuniziert wurde von wegen, ja, hey, ich bin halt jemand, ich brauche aber so ein bisschen meine Zeit, ne? Und ich fände es schon irgendwie cool, wenn man so ein bisschen mehr vorher kennenlernt und dass sie halt einfach eher eine Affäre suchen und keine One-Night-Stands, weil sie auch selbst die Erfahrung gemacht haben, dass es erst vielleicht beim zweiten oder dritten Mal wirklich schön wird und sie deswegen vielleicht von vornherein nicht mal Interesse an einem One-Night-Stand haben, weil dieses einmal performen müssen aus Erfahrung eigentlich immer schiefgegangen ist. Also so ehrlich waren die dann auch.
Ja.
Das fand ich auch super attraktiv, weil ich die Erfahrung selbst auch gemacht habe. Also ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, ob ich jemals in meinem Leben einen One-Night-Stand hatte, wo ich im Nachhinein noch drüber nachdenke, von wegen, boah, das war super, das war der absolute Hammer, weil, nee, es war, wenn eher witzig oder eine lustige Geschichte.
Meistens sind es lustige Geschichten. Schon. So von irgendwie, so wir haben es versucht, hat nicht geklappt, wir haben gelacht und Geschirr gespielt.
Genau. Eben.
Komisch. Ja, also wenn ich solche Erlebnisse hatte, dann war es danach. Komischerweise danach sind dann die Masken gefallen. Oder da ist, ich sag mal, meine Maske gefallen. Und dann habe ich gesagt, so, boah, ich habe mir voll den Stress gemacht. Vielen Dank, dass wir jetzt keinen Sex haben. So, übersetzt, weißt du, der ganze Druck und diese Bedürfnis und Befriedigung und einfach weg war und wahrscheinlich danach im Gespräch eine bessere Verbindung da war, die ich eigentlich in erster Linie haben
wollte. Genau, oder wenn es dann mal dazu gekommen ist, dass man vielleicht auch im Bett gelandet ist, dass es dann wesentlich befreiter war, einfach weil vorher einmal über dieses Performance-Thema offen geredet wurde und beide Parteien einfach wissen, hey, da sind einfach Unsicherheiten irgendwie da. So, wir können echt, so, wir können darüber quatschen. Ne? Also im Endeffekt, schlechter Sex oder kein Sex nachhaltig auch zu besserem Sex führen. Ziehen wir das daraus?
Ja, das ist ein Nachhaltigkeitsthema.
Ja, Nachhaltigkeit ist wichtig, gerade heutzutage.
Ja, weil so ein One-Night-Stand ist ja auch irgendwie nur ein, so eine einzelverpackte Keks, der schnell aufgerissen wird.
Ja, so irgendwas vom Wühltisch, was man sich einmal kurz anguckt.
Das hat so Wühltisch, das hat so was Impulsives von, ich brauche eigentlich nichts, aber mein Hirn sagt mir, ich brauche was. Ja. Gib mir irgendwas, bitte. Und einen Tag später denke ich so, was habe ich da für einen Scheiß gekauft?
Voll unnötig, Mist, ich kann es nicht umtauschen.
Oh nein, jetzt, wir wettern gegen alle One-Night-Stands auf der Welt. Gibt es gute One-Night-Stands?
Nein, es gibt auch gute, es gibt auch gute, ja, bestimmt, irgendwo.
Wobei so richtig coole One-Night-Stands bleiben wahrscheinlich niemals One-Night-Stands.
Ja, du sagst es. Richtig.
Hä? Das ist doch nachhaltig dann.
Ja, dreht und wendet, okay.
Cool. Hey, zick, pick, puff, puff und 40 Minuten sind um. Wir haben schon 40 Minuten über unser Thema geplaudert. Ach, unglaublich.
Das ging schnell.
Mann, jetzt habe ich schon wieder so viel über mich selber gelernt. Hör auf, Jahrkraft zu nehmen. Nachhaltige, ich sage ja, mein Lieblingstipp für Männer, die Performance-Angst haben, der ist echt scary, aber der führt zum Ergebnis. Ich sage der Frau einfach, wir haben zwar jetzt einen One-Night-Stand, aber ich werde keinen hochgehen.
Ja, das ist cool, oder, wenn man die erwartet.
Das, ja.
Erwarten.
Ist es sympathisch für eine Frau? Weißt du, wenn man gleich mal die Erwartung komplett killt und alles andere besser werden kann als die Erwartung, die ich gerade gesetzt habe?
Doch, ich finde es sympathisch. Es macht dich unglaublich nahbar in dem Moment. Das ist irgendwie.
Schon, oder? Transparenz ohne Ende.
Genau. Sehr schön. Den merke ich mir.
Ja. Lass uns rüber switchen zu unseren Lieblingsrubriken.
Alles klar.
Und wir haben eine, und das ist der oft der Kill, beziehungsweise spannend, weil da geht es auch viel um Transparenz. Und die heißt Titten auf den Tisch.
Okay, Titten auf den Tisch.
Und Titten auf den Tisch, okay, ich mache für dich Eier auf den Tisch. Wir machen genderneutrales Nippel auf den Tisch.
Oh, das finde ich gut, ja.
Nippel auf den Tisch. Wir stellen uns eine intime oder eine persönliche oder eine Frage und gucken mal so, ob wir uns ein bisschen aus der Performance-Ecke rauskitzeln können.
Okay.
Hast du eine Frage für mich?
Ja, tatsächlich. Und zwar würde ich gerne mal so ein bisschen bei dir hinter die Performance schauen. Du hattest ja gesagt, dass du ein Buch über die Pornoindustrie oder über Pornos geschrieben hattest. Richtig?
Ja. Pornosucht sogar.
Ja. Ah, okay. Ja, und da wäre nämlich meine Frage gewesen, ob du dich selber quasi so als Opfer dieser Pornoindustrie bezeichnest, hattest du damals auch so krass darunter zu leiden, dass dich das in deinem Sexleben dann beeinträchtigt hat? Und gab es da dann einen entscheidenden Moment, wenn ja welchen, wo du dann darüber geschrieben hast, dich damit beschäftigt hast und es geändert hast?
Ja. Okay. Oh ja. Also ich war in richtig krassen Pornos gefangen, und zwar zwischen 12 und 28 Jahren.
Das ist
Also ich habe meine ganze Sexualität über Pornos gelernt. Ich habe 8 Jahre auf Pornos gewichst, bevor ich das erste Mal Sex hatte.
Okay.
Und ab dann hatte ich so einen 8-jährigen Spießrutenlauf, weil jede Sucht hat mit einem Dopaminsystem zu tun. Und Dopamin ist dafür verantwortlich, dass ein Mann einen hochkriegt. Und wenn man mit Pornos zu viel am Dopaminhebel gedreht hat, dann reicht es meistens nicht mehr, mit einer Frau im Bett einen hochzukriegen. Und das ist körperlich. Das ist keine psychologische Performance, sondern das ist auch körperliche Performance. Da es geht nicht mehr. Was natürlich schlimm ist, wenn es jedes Mal nicht geht, du weißt nicht, warum es nicht geht, und du bildest dir ein, oder ich bilde mir in dem Moment ein, das muss an meinem Aussehen, an meiner Penisgröße, an meinen Muskeln oder an irgendwas liegen, was ich falsch mache. Und also mich hat das ganz schön depressiv gemacht. Also ich hatte eine ganz schlimme Phase von Depression und Einsamkeit und Isolation. Und ich konnte mit Frauen nicht mehr in Verbindung stehen, weil ich, also selbst wenn mir eine Frau sympathisch war und es gab diesen Moment von Flirt und da könnte mehr draus werden, da sind bei mir natürlich alle Alarmsignale angegangen, und ich bin auf Flucht gegangen. Und die Frauen haben mir gedacht, was ist mit dem Typ los?
Wow.
Also das war ein richtiger Teufelskreis, weil der verstärkt sich natürlich selbst jedes Mal. Entweder ich mache die Erfahrung, dass ich keinen hochkriege, oder ich renne davon. In beiden Fällen komme ich gar nicht zu meinem Kern, zu sagen, boah, ich habe Angst vor Sex, weil ich habe Angst.
Ja, und im Endeffekt bist du gar nicht bei dir und weißt nicht, was mit passiert und so.
Das null. Ich habe zu der Zeit, als ich das Buch geschrieben habe, recherchiert und ich war erschrocken. Es gibt Studien, dass 15-jährige Jungs, also laut Studie, repräsentativ, ich glaube, 1000 Leute geantwortet, sich mehr Sorgen machen, wie sie beim Sex aussehen, als ob der Sex gelingt.
Oh, ihr Generation Social Media würde selbst beim Sex noch das Selfie gut aussehen.
Fucking shit. Da, weißt du, da, wo es gar keiner sieht, weil die Frau liegt irgendwie unter über mir oder hat ihren eigenen Film. Also selbst da denken die Jungs, also die Studie ist von vor 3 Jahren, also die ist relativ aktuell, wie sieht das aus? Wenn jemand zuschauen würde, also komplettes Porno-Programm, Szenen spielen statt Sexualität leben.
Ja, das ist was. Szenen spielen.
Und das hatte ich. Ja, das hatte ich. Kompletter Performance-Druck. Mhm. Ich habe gelernt, dass sexuelle Performance immer eine Antwort auf ein sexuelles Trauma ist. Bei mir war das Trauma logischerweise, dass alles, was ich in den 8 Jahren Pornos ohne Frauen erlebt habe, so traumatisch war, dass ich gar nicht mehr dazu kam, richtig, also achtsam im Kontakt zu sein. Und ich war nur noch in Performance. Ich habe Viagra genommen, dachte, ich muss eine Stunde lang durchvögeln, natürlich den größten Orgasmus und mein Penis ist nie genug.
Und hatte sich auch dass und du dachtest, du musst viele verschiedene Frauen haben, das auch.
Na, das da hatte ich ja keinen Zugang, weil mein Reflex war, ich flüchte lieber, als dass ich mit einer Frau ins Bett gehe.
Ja, nee.
Also ich hatte so viel Angst vor dem Schmerz, dass ich einfach gar nicht mehr dazu gekommen bin, Sex
zu haben. So weit sogar, okay, ja.
Also das war so, bevor ich schon wieder die gleiche Scham erlebe, hau ich lieber ab. Und Mann, was für eine Scheiße. Also ich bin da raus aus dem Ding, hat ein paar Jahre gedauert, war Therapie. Weil du gefragt hast, was war der ausschlaggebende Moment? Es war ein Workshop, wie ich sie heute anbiete für Männer. Und der Workshop, das ganz bekanntes Ding zur Zeit, Radical Honesty. Und speziell bei Radical Honesty gibt's bei manchen Workshops den Nackttag, wo jemand vor die Gruppe steht und eine halbe Stunde lang über seinen Körper redet, über seinen Sex, wie viele Sexualpartner hatte ich schon, wie oft, was sind meine sexuellen Wünsche, was sind meine Ängste. Und da war ich 28, da hatte ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben irgendjemandem gesagt, dass ich richtig krass mit Pornos zu kämpfen habe, dass ich mich schäme für X, Y und Z und dass ich Angst habe, Sex zu haben. Ja. Und die Erkenntnis dabei ist, das, was ich vorhin erzählt habe, dieses Thema maladaptive Emotionen, also die Scham, die sich über die Freude beim Sex drüber gelegt hat. Wenn ich die ausspreche, dann erlebe ich sie körperlich und dadurch geht sie weg. Aber ich muss trauen, zu dem Punkt zu kommen. Und das ist unangenehm, weil das Erleben, das hat nochmal sehr viel Trauer, sehr viele krassen Emotionen bringt das mit sich. Aber dann löst sie sich auf und dann, das ist der Einstieg zur Heilung.
Ein sehr guter Freund von mir hat diesen Workshop tatsächlich auch mitgemacht. Deswegen, wenn du gerade erzählst, das klingt unglaublich reinigend und heilend zugleich.
Absolut. Oder? Ich empfehle jedem, also Nummer 1, der sexuelle Performance-Angst hat, egal wo, situativ, genau das auszusprechen, was er auf keinen Fall aussprechen will. Und es kann beim Date schon losgehen. Also, hey, wir haben jetzt ein Date gerade und ich sage, boah, Nadine, du bist so attraktiv gerade. Und ich hab Angst, dass wenn wir später aus dieser Bar rausgehen, egal was passiert, ich habe Angst, dass wir sexuell werden und das Bild, was ich von mir projiziere, nicht halten kann. Ich habe Angst, dass du Sex von mir willst und ich versage.
Ja, einfach ehrlich und offen.
Einfach ehrlich. Und das Zweite, jeder, der mit Pornos zu tun hat, hört auf mit dem Scheiß. Sofort. Informiert euch online. Es gibt sehr viele Foren. Hört auf damit. Macht 30 Tage Stopp und guckt, wie lange ihr es aushaltet. Wenn ihr nach 3 Tagen wieder masturbiert auf Pornos, habt ihr einen Scheiß.
Ist das so eine Regel?
Die Faustregel ist, die halten es wahrscheinlich keinen Tag aus, weil das flechtet sich in die täglichen Gewohnheiten ein. Das ist Performance-Angst ohne Ende und die wird mit jedem Mal, entweder wenn ich performt habe oder wenn ich versagt habe, wird die jedes Mal schlimmer.
Ja, ist dann auch ein Kreis am Ende, wie du schon sagtest.
Das war meine Antwort. Etwas ausführlicher ist mir ein wichtiges Thema, gerade weil wir jetzt über Performance und Achtsamkeit reden. Ja, aber
danke für deine Offenheit.
So, liebe Nadine Primo, jetzt habe ich eine Frage an dich. Gibt es aktuell oder gab es in der Vergangenheit Phasen oder Momente, wo du Performance-Angst hattest, wo du dachtest, ich muss bei der Sexualität performen? Und wenn ja, wie hast du es gemacht?
Ja, die gab es tatsächlich sogar. Also eigentlich gab es eine sehr lange Zeit, wo das der Fall war. Und zwar war das so in meiner Jugend bis ins junge Erwachsenenalter, sage ich jetzt mal. Ich würde es mal so von 16 bis 22, 23 wahrscheinlich einschätzen. Da habe ich mich zuerst lange Zeit in meinem Körper einfach nicht wohl gefühlt. Ich damals noch ein bisschen kräftiger war und mit mir hier und da zu kämpfen hatte. Also ich war nie irgendwie besonders dick oder so, das jetzt nicht. Also auch selbst wenn, wäre das auch nicht schlimm gewesen. Aber einfach, ich habe mich damals nicht wohlgefühlt. So halt mir das einfach fest, wie das als Frau einfach oftmals so sein kann. Genau. Und dadurch hatte ich gerade, wenn es um Sex ging, echt oft Performance-Druck, weil ich dachte so, Gott, wie komme ich jetzt rüber? Und sieht er jetzt, dass ich eine Rolle am Bauch habe oder dass irgendwie zu dick ist oder sonst was? Das hatte ich echt krass. Und gerade als ich noch sehr jung war, als ich quasi angefangen habe, überhaupt mit Männern zu schlafen, da war das viel Unsicherheit, weil ich da auch, wir haben zu Hause nicht wirklich über Sex gesprochen. Und klar, ich hatte auch hier und da Pornos gesehen, so ist das nicht. Ich meine, gratis Pornobörsen tun ja, kann man ja auch als unter 18-Jähriger ohne Probleme leider besuchen. Und da hatte ich dann auch irgendwie so ein Bild mitgekriegt, wie das wahrscheinlich funktioniert und habe dann versucht, dem so beim Sex zu entsprechen. Und das war im Endeffekt eine Performance. Also wirklich von wirklich gerade schlank genug und bis hin zu, mache ich das gerade richtig oder sollte ich nicht eigentlich lieber was anderes machen? Deswegen, vielleicht ist es mir auch deswegen unter anderem so ein Anliegen, darüber jetzt so ein bisschen zu sprechen, weil ich einfach selber auch in meiner Vergangenheit gemerkt habe, wie unglaublich hinderlich das ist, eine schöne Sexualität zu leben oder ein sexuelles Bewusstsein zu haben.
Ja. Mensch. Es gibt, also die Frauen, die ich erlebt habe, die haben auch oft berichtet, entweder sie haben dann Sex bei Dunkelheit gemacht, weil dann kann ich gut verstecken, oder sie haben nur gewisse Stellungen gemacht, wo sie sich verstecken.
Ja, genau. Also so das Licht war auf jeden Fall immer so auf Minimum und genau, gewisse Stellungen oder Decke drüber.
Ja, und dann so dieses es hinter uns bringen. Wie blöd. Wie kann man Sex hinter sich bringen?
Genau,
wollen?
Das auch. In dem Moment funktioniert es halt auch nicht mehr. In dem Moment, wo im Kopf der Gedanke auftaucht, so, oh Mist, das dauert schon zu lange, ich muss jetzt eigentlich schon gekommen sein, wird es nicht passieren.
Ja, krass. Und weißt du, die Frage ist, das betrifft bestimmt viele. Wie bist du drüber hinweggekommen? Hast du einen Tipp für diejenigen, die sagen, boah, krass, ich fühle mich erwischt? Wie war dein Prozess?
Ja, also zum einen, was das Äußerliche betrifft, gut, ich habe halt irgendwann einfach angefangen, für mich was zu tun, sodass ich einfach angefangen habe, mich wohlzufühlen. Ich habe angefangen, bewusster zu sein, mehr auf mich zu achten. Und dadurch habe ich erstmal zu meinem Körper ein ganz anderes Verhältnis bekommen. Also, dass ich dann auch angefangen habe, wirklich auch Lust zu kriegen, ihn zu präsentieren. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil was auch ein bisschen einfach mit dem Alter auch wirklich gekommen, ne? Dass ich echt, klingt so jetzt mit, noch bin ich keine 30, auch wenn es leider nicht mehr so lange dauert, aber noch. Aber doch, ich muss ganz ehrlich sagen, es stimmt, was die Frauen mir damals gesagt haben, als ich Anfang 20 war und die Anfang 30 und
das willst du nie hören mit Anfang 20 und es stimmt danach.
Komplett, wenn man irgendwann feststellt, so hey, es geht nicht darum, dass weiß ich nicht, jedes Haar perfekt gezupft, rasiert ist oder sonst was und du perfekt geschminkt in super Dessous da liegst und irgendwie die Lustsklavin gibst, so, das ist Quatsch. So, das wollen die Männer sogar im wenigsten Fall, so habe ich die Erfahrung gemacht. Und es ist einfach wichtig, dass man sich wohlfühlt. Ja. So in dem Moment, in dem man das ausstrahlt und auch einfach sagt, worauf man Lust hat oder seinem Gegenüber auch zeigt, so sei es jetzt der Frau oder dem Mann halt, so dass man ja Lust auf sich selber und auf sie oder ihn hat und egal wie, quasi bedingungslos, das ist das Schönste.
Und Achtsamkeit und der Sexiness.
Ja, so genau. Selbstliebe macht sexy. Nur wer sich selbst.
Ja, das wird der Post. So schreiben wir das am Sonntag. Genau. Selbstliebe macht sexy. Sehr cool. Nadine, wie erfahren wir mehr von dir? Wir können dir folgen
auf Instagram. Genau, zum einen auf Instagram einfach nadine.primo oder aber, wenn ihr auch was von mir lesen wollt, und zwar ein bisschen mehr als nur die kurzen Posts, die immer schon Stories quasi anteasern, dann schaut doch mal auf meinem Blog vorbei, und zwar auf www.nadine-primo.com. Da würde ich mich freuen.
Sehr cool. Ich glaube, du wirst von Frauen überschwemmt, die alle in Berlin die Party machen wollen. Und bei mir meldet sich kein Mann mehr, weil er denkt, auf keinen Fall gehe ich duschen mit anderen Männern.
Oh nein, nicht für dich.
Oh no. Cool. Nadine, vielen Dank für unser cooles Gespräch. Ich habe das sehr genossen. Ich glaube, da war viel für unsere Zuhörer mit drin. Und ich freue mich schon am Sonntag damit rauszugehen und auf das ganze Feedback zu stoßen. Da wird bestimmt viel zurückkommen und viele Impulse werden darauf folgen.
Ich bin auch sehr gespannt und will mich auf jeden Fall nochmal ganz, ganz doll bei euch bedanken für die Einladung. Sehr gefreut.
Yay. Sehr, sehr gerne. Spread the free sexuality und vielleicht hören wir uns ja schon bald mal wieder.
Ja, ich hoffe doch. Bis bald.